Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Vizepräsident Amateurfußball ist zuständig für die Organisation des Spielbetriebs im Amateurfußball in Westfalen. Das ist ein relativ großes Konstrukt. Also der Verband hat insgesamt 1,25 Millionen Mitglieder. Mehrere tausend Vereine, die dazugehören, und da gehört die Organisation des Spielbetriebs zu den Kernaufgaben. Dazu kommt auch noch, dass meiner Verantwortung die Schiedsrichter unterstellt sind. Das ist dann organisiert in zwei Ausschüssen, nämlich dem Schiedsrichterausschuss und dem Fußballausschuss.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Seit rund 3 Wochen hat er eine neue Aufgabe, Vizepräsident des FLVW, des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen. Die Rede ist von André Krupphölter, der in dieses Amt gewählt worden ist, von Hause aus Jurist, das ist sein Beruf, aber jetzt also auch noch ehrenamtlich für den FLVW tätig. Und das ist nicht ein bisschen Kaffeeklatsch und wir reden mal über Fußball, sondern da hat er eine ganze Menge zu tun. Und 3 Wochen, nachdem er in dieses Amt des Vizepräsidenten gewählt worden ist, steht er mir netterweise zu einem Gespräch zur Verfügung, um eben mal darzustellen, was ist überhaupt seine Aufgabe? Worum geht es in einem der größten Fußballverbände in Deutschland überhaupt, Westfalen? Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen noch die Fußballverbände Mittelrhein und Nordrhein, und Westfalen wiederum ist ganz alleine. Trotzdem einer der größten. Klar, Borussia Dortmund, Schalke 04 ist da drin, aber auch viele, viele Amateurvereine, Amateurspieler, Jugendspieler und. Alles das wird jetzt zukünftig auch von André Krupphölter mit verwaltet, mit bearbeitet. Er hat mir zur Verfügung gestanden, um über seine neue Aufgabe zu sprechen. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky und das Sportradio Deutschland, habe so rund 1500 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete seit langer Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Und jetzt ins Gespräch mit dem neuen Vizepräsidenten des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, André Krupphölter. André Krupphölter darf ich begrüßen, den Vizepräsidenten des FLVW, des Fußball-Leichtathletikverband Westfalen. Und das ist noch gar nicht so lange her, André, dass du gewählt worden bist. Deswegen herzlichen Glückwunsch noch dazu. Wann war das genau?
Vielen Dank. Erstmal für die Glückwünsche. Ja, der Verbandstag war am 25.06. Da bin ich dann auch gewählt worden und direkt nach dem Verbandstag habe ich mich erstmal in den Urlaub verabschiedet.
Ja, das ist dann wahrscheinlich dann doch aufs Gemüt geschlagen. Aber klar, wenn du dich nicht zur Wahl stellst, dann wärst du nicht davon ausgegangen, dass das auch so kommen könnte. Vizepräsident, würde ich ja sagen, der macht nur dann was, wenn der Präsi nicht da ist. Wenn der Präsi auf Kegeltour ist oder was, dann muss der Vize was machen. Ansonsten legt er die Füße hoch, macht gar nichts. Ist vermutlich völlig falsch, oder?
Ist falsch, ja. Zum Glück auch, weil die reine Vertretung wird mich dann auch nicht zufriedenstellen. Nein, also es ist so, dass der Vizepräsident Amateurfußball ist zuständig für die Organisation des Spielbetriebs im Amateurfußball in Westfalen. Das ist ein relativ großes Konstrukt. Also der Verband hat insgesamt 1,25 Millionen Mitglieder, mehrere tausend Vereine, die dazugehören. Und da gehört die Organisation des Spielbetriebs zu den Kernaufgaben. Dazu kommt auch noch, dass meiner Verantwortung die Schiedsrichter unterstellt sind. Das ist dann organisiert in zwei Ausschüssen, nämlich dem Schiedsrichterausschuss und dem Fußballausschuss.
Jetzt müssen wir nochmal deutlich machen, das ist der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, aber nicht Nordrhein-Westfalen. Wir haben den Fußballverband Mittelrhein, den Fußballverband Nordrhein. Das sind die 3 Verbände, die Nordrhein-Westfalen ausmachen. Ihr seid einer der größten in Deutschland überhaupt, ne, oder?
Ja, nicht ganz. Also Bereich Westfalen, der politische Bereich Westfalen, teilt sich auf in den Mittelrhein, den Niederrhein und Westfalen, bildet dann gemeinsam den Westdeutschen Fußballverband. Aber in diesen 3 Landesverbänden ist Westfalen der größte, macht in etwa 50% der Gesamtmitglieder in Nordrhein-Westfalen politisch gesehen aus.
Ja, wenn wir bundesweit schauen, ist der Fußballverband Bayern ähnlich groß. Die wiederum sind aber so, dass sie sagen, wir machen einen Verband für Gesamtbayern. Oder sind die auch noch unterteilt?
Nein, also Bayern ist Bayern, ist auch gleichzeitig der größte Landesverband, aber dazu kann ich mich nicht äußern. Das ist Bayern-Sache und hat mit Westfalen nichts zu tun.
Ja, der Nachbar aus dem Mittelrhein kommt der neue Präsident des Deutschen Fußballbundes, Bernd Neuendorf, der von dort ja diesen Weg auf das Präsidentenamt des DFB genommen hat. Also deine Position als Vizepräsident ist nur eine Durchgangsposition, um beim DFB zu landen.
Das kann ich auch zum heutigen Tage nicht sagen, weil das wäre in die Glaskugel schauen. Also ich mache das, was ich jetzt mache, wofür ich gewählt wurde, mache ich wirklich sehr gerne. Ich glaube auch, dass sich so meine ganze Historie dafür eignet, diese Position auszufüllen. Und ganz offen, was in Zukunft passiert oder nicht passiert, das weiß ich nicht. Auch wie da mein persönlicher Werdegang sein soll, das kann ich heute wirklich nicht sagen.
Du sprichst von deiner persönlichen Historie. Du bist Fußballer selbst gewesen, hochklassig gespielt. Das war damals die höchste Amateurklasse?
Genau, also ich habe bis zur dritten Spielklassenebene habe ich selber gespielt. Das heißt, damals hieß das Ganze noch Regionalliga. Ganz am Anfang war das sogar noch die Oberliga, danach die Regionalliga. Ich habe dann in der Oberliga auch noch viele Spiele gemacht. Also die Spielklassenebenen, so muss man es, glaube ich, richtig formulieren, 3 bis 5 waren mein Bereich.
Und dann ungewöhnlich, dass man als aktiver Fußballer sagt, okay, ich wechsle die Seiten, ich werde zu einem Offiziellen und nicht nur in einem Verein, sondern in einem Verband. Was hat dich denn getrieben, diesen großen Schritt zu machen?
So groß war der Schritt gar nicht, weil neben der Tatsache, dass ich Fußball gespielt habe, bin ich Jurist geworden, habe mein Studium absolviert, habe mich dann irgendwann auch selbstständig gemacht und begonnen im Verband, habe ich dann im Verbandssportgericht. Das ist das höchste Gericht im Verband. Dort bin ich dann noch als aktiver Spieler, bin ich stellvertretender Vorsitzender geworden und da dann auch ganz lange erstmal geblieben. Ich glaube, die ersten 12 Jahre war ich ausschließlich im Verbandssportgericht tätig.
Weil da so ein Vertreter der Aktiven dabei sein sollte oder weil dein juristischer Hintergrund hilft, dort die richtigen Urteile zu fällen?
Ja, von allem etwas. Also ich war schon interessiert so an der Schnittstelle zwischen Sport und Jura. Das habe ich dann eben auch genau im Verbandssportgericht sofort gefunden. Und lange Jahre war ich ja auch noch nebenbei, in Anführungsstrichen, als Trainer aktiv. Das auch recht hochklassig. Vielleicht lässt sich das so beschreiben, ich habe so ein bisschen meinen Platz gesucht im Fußball nach der aktiven Zeit. Habe dann 2 Sachen nebeneinander parallel gemacht und letztlich musste ich mich auch berufsbedingt dann dafür entscheiden, dass ich dann eher Funktionär bin als Trainer, weil ich die Zeit nicht mehr habe, um 5-mal oder 6-mal die Woche auf den Trainingsplatz zu gehen. Leider Gottes, ich vermisse es tatsächlich sehr.
Ja, wir kennen uns aus deiner aktiven Zeit. Du bist ein Vollblutfußballer gewesen. Kicken ist im Moment gar nicht mehr. Es ist also nur noch quasi am Schreibtisch mental kicken.
Genau, mentales Kicken hält auch fit, zumindest im Kopf. Der Rest des Körpers, der braucht dann schon was anderes. Aber ja, ich habe die Zeit nicht mehr. Ich spiele höchstens noch sporadisch selber mal Fußball, halte mich ansonsten für mich selber fit. Da fehlt mir leider die Zeit, so wie das im Berufsleben dann eben ist. Und neben dem Beruf ist ja jetzt dann eben auch noch das Funktionärstum gefragt. Darüber hinaus bleibt gar nicht mehr so viel.
Dann hast du eben dargestellt, was diesen Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen ausmacht, welche Größe er hat und damit auch welche Verantwortung du hast. Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass man gesagt hat, wir suchen einen Vizepräsidenten und André Kruppöller sagt, ich mache das wohl, ja gut, dann stelle ich zur Wahl und dann bist es. Die werden dich ja dann quasi gefragt haben, auch deine Funktionärsebene und Karriere verfolgt haben und gedacht haben, das ist der richtige Mann, der kann das machen. Kannst du dich daran erinnern, als die allererste Kontaktaufnahme zu dir war, mit diesem Hintergrund, dich zum Vizepräsidenten des FLVW zu machen, wie du da reagiert hast?
Ja, also der Weg war sehr kurz, weil jetzt bin ich gewählt worden zum Vizepräsident Fußball. Präsidiumsmitglied im FLVW bin ich bereits seit 3 Jahren. Ich bin zuerst gewählt worden als Beisitzer, stimmberechtigter Beisitzer im Präsidium. Sodass ich an jeder Präsidiumssitzung teilgenommen habe, auch die Gespräche mitverfolgt habe. Ich habe auch da schon versucht, mich einzubringen. Und dann gab es natürlich irgendwann auch Gespräche, wer eignet sich für was, wie will man sich als Präsidium, wie will man sich als Verband aufstellen. Und dann habe ich mich eigentlich nur sehr gefreut, dass da mein Name in Betracht gezogen wurde, weil Ich eigne mich sicherlich nicht für alles und die Position Vizepräsident Fußball passt eben auch zu mir. Deswegen habe ich mich gefreut, dann im Gespräch mit Manfred Schnieders, der jetzt zum Präsidenten gewählt wurde. Und letztlich habe ich mich dann sehr gerne und auch sehr schnell bereit erklärt, das zu machen.
Du hast den Gerd Schnieders erwähnt. Es gibt eine neue Spitze quasi mit ihm als Präsi, mit dir dahinter. Zwei neue Personen, die jetzt das Schiff zukünftig lenken sollen, um die Klippen herum, die es ja gab und weiterhin geben wird. Versteht ihr euch beide denn schon mal richtig gut? Oder gibt es da Probleme, dass man eigentlich weiß, diese Doppelspitze, das wird nur Titanic-mäßig enden?
Also ich unterscheide ja immer, es gibt eine persönliche Ebene und es gibt eine Arbeitsebene. Und auch wenn man jetzt nicht persönlich bester Freund wird, dann kann die Arbeitsebene trotzdem perfekt funktionieren. Bei Manfred ist es aber wirklich schön zu sagen, dass wir uns als Menschen sehr, sehr gut verstehen. Und nach allem, was wir jetzt schon miteinander gemacht haben und was wir bewegt haben im Verband und wie die Zusammenarbeit gelaufen ist, kann ich auch sagen, dass die Arbeitsebene genauso gut funktioniert. Deswegen, ich hoffe und ich bin davon überzeugt, dass das eine gute Kombi ist.
Ja, und der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, ich sage es immer wieder, weil die Buchstaben FLVW so auf den ersten Blick vielleicht nicht geläufig sind, der hat ja nicht nur die Amateure, sondern eben auch, das heißt Westfalen, Borussia Dortmund, Schalke 04, die Aushängeschilder in Westfalen, also nochmal gesagt, der Nordrhein, der Mittelrhein, das heißt Köln, Mönchengladbach, Duisburg, Leverkusen, die sind in einem anderen Verband in Nordrhein-Westfalen, aber auch organisiert. Die Wertigkeit ist ja eigentlich damit sehr, sehr hoch, nicht nur von den Top-Vereinen, die ich gerade genannt hatte, Dortmund, Schalke, sondern eben auch von der Anzahl der Vereine, die jetzt nur in dem Bereich Westfalen spielen. Wenn man sich das mal ansieht, wir haben eingangs mal drüber gesprochen, wie groß ist dieser Verband überhaupt? Die Wertigkeit des Verbandes innerhalb des Deutschen Fußballbundes mit diesen Flaggschiffen Dortmund, Schalke, Bochum nehmen wir gerne mit dazu, bevor die VfL Bochum-Fans sich da beschweren, ist das sehr, sehr hoch, wenn man sagen kann, ey, guck mal, was wir hier für Tanker fahren haben, nehmt uns mal bitte ernst.
Ich glaube, es besteht gar kein Zweifel daran, dass der FLVW, also der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, in allen Landesverbänden, Regionalverbänden und auch beim DFB ernst genommen wird. Es ist richtig, wir haben einige Aushängeschilder. Mein Job ist es aber, den Fußball insgesamt zu betrachten. Da muss man auch ein bisschen differenzieren. Die großen Profivereine verfolgen natürlich mitunter wirtschaftliche Interessen. Und mein Hauptjob ist es sicherlich, den Fußball insgesamt zu betrachten und da dann auch keinen Unterschied zwischen Profis und Amateuren zu machen. Die Situation in Westfalen ist die, dass die Profivereine einen wirklich guten Kontakt zu den Amateurvereinen haben. Und ich glaube, nur so kann das funktionieren. Also es wird zwar viel beschworen und vielleicht auch manchmal missbraucht, aber es geht ein bisschen auch um die Einheit des Fußballs. Weil der Sport ändert sich nicht, egal ob er profimäßig betrieben wird oder als Amateur. Der Fußball bleibt der Fußball und darum möchte ich mich gerne kümmern.
Jetzt fällt mir gerade ein, wo ich die Bundesliga-Vereine benannt habe. Ist es überhaupt richtig? Borussia Dortmund ist eine Aktiengesellschaft, das wissen wir. Bochum, Schalke, viele andere Vereine generell gliedern die Profiabteilung aus, machen sie zu KGaA, also die Möglichkeit, Aktiengesellschaft zu werden, aber irgendwo ausgegliedert, hat mit den reinen Vereinen, e.V., nichts mehr zu tun. Habt ihr denn was damit zu tun mit den Profivereinen oder sind die tatsächlich raus und sagen, FLVW interessiert uns gar nicht? Ja, die Amateurvereine oder die Amateurmannschaften, Dortmund 2 zum Beispiel, die ja, aber Profis, da haben die uns nicht reinzureden.
Bei den juristischen Personen, die durch die Profivereine gegründet werden und unterhalten werden, handelt es sich um Organisationen, die den wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten, das heißt die Profiabteilung. Glücklicherweise verliert keiner dieser Profivereine den Blick auf den Fußball insgesamt. Also das habe ich ja versucht zu umschreiben. Der Kontakt zu den Profivereinen, egal in welcher juristischen Organisation die dort laufen, ist sehr, sehr gut. Und so muss es auch bleiben. Im Einzelnen ist es natürlich selbstverständlich so, dass diese Profivereine sich selber verwalten, gerade den Profispielbetrieb. Und dass es da wenig Schnittpunkte gibt, da sind wir auch als Verband nicht involviert, sondern das machen die dann schon selbst.
Da kam gerade der Jurist durch, der sofort auf Knopfdruck sagen konnte, das ist juristische Person, die machen das und das. Da sind wir bei dem anderen Problem. Ja. Du bist Jurist, das heißt, du hast jetzt nicht hier Freistellung vom Job oder was, das machst du so, ja, ich sag mal, nebenbei, da wirst du dein Geld mit verdienen und dann das auch noch dazu. Wie geht denn das? Bist du selbstständig? Kannst du dir jederzeit frei nehmen? Oder muss dein Chef sagen, oh, koppelt ja schon wieder. Dafür liegen aber die Klamotten rum. Wir haben noch wichtige Verfahren. Da müssen wir uns vorbereiten. Ist das alles vereinbar?
Ja, klar gibt es da auch immer mal wieder Probleme zeitlich gesehen, weil der Verband und die Aufgaben, das bindet sehr viel Zeit. Da bin ich auch ganz ehrlich, gerade jetzt in der Anfangszeit geht es ja auch darum, sich in die Themen einzuarbeiten, zu den Protagonisten Kontakt aufzunehmen, Gespräche zu führen. Aber tatsächlich, ich kann mir meine Zeit selber einteilen. Also ich bin selbstständiger Anwalt, bin in einer größeren Bürogemeinschaft in Aalen, in einem Objekt mit insgesamt 6 Anwälten. Das teilt sich auf in ein Notariat und den normalen Anwaltsbereich. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass ich da auch mal entlastet werde mit Terminen, wenn ich es brauche. Deswegen, ich kann es mir so einrichten und das ist auch eine Voraussetzung, sonst könnte man das nicht machen.
In der letzten Woche, also die Woche, bevor wir jetzt das Gespräch führen, wir werden in dieser Woche noch unser Gespräch veröffentlichen in Bosses Bundesliga-Blog am Donnerstag, 21. Wir telefonieren am 18.07. und die letzte Woche, da warst du schon bereits unterwegs. Welche Termine hast du denn da gehabt für den FLVW?
Nicht nur für den FLVW, also ich bin seit, ich glaube, 9 Jahren jetzt Mitglied im DFB-Sportgericht. Da war ich am letzten Freitag bei der sogenannten Jahrestagung. Das geht dann auch von morgens bis abends. Also da war ich wirklich den ganzen Tag im neuen DFB in der Akademie in Frankfurt. Habt ihr auch gesehen und besichtigt. Nebenbei gesagt, ganz tolles Objekt, ganz tolles Gebäude, muss man sagen. Wirklich kann man wirklich nur von schwärmen, wenn man es mal einmal gesehen hat. Und darüber hinaus hatte ich eben auch schon die ersten Termine in meiner Funktion als Vizepräsident Fußball. Und es wird in den nächsten Wochen nicht anders. Also ich bin... Übermorgen bin ich den ganzen Tag in Kaisau in der Sportschule und dann wird das immer so weitergehen in den nächsten Wochen.
Das ist aber nicht hauptberuflich machbar, zumal es wahrscheinlich auch nicht bezahlt wird, ne, oder?
Nein, also es ist klassisches Ehrenamt. Ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, das spiegelt ein wenig wider, dass man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und dass man auch mit ein bisschen Herzblut rangeht. Das sind keine finanziellen Interessen, die mich da hintreiben.
Es fällt mir gerade ein, letzten Freitag DFB, war das der Tag, wo die Vereine die 6-stelligen Strafgelder bekamen aufgrund Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Bengalos?
Ja, auch. Solche Urteile, Entscheidungen ergehen immer wieder. Leider, muss ich sagen. Also es ging in der Tagung zum Beispiel darum, in welchem Umfang das Sportgericht mittlerweile mit Fehlverhalten der Zuschauer zu tun hat. Und es ist schon erschreckend, weil das schon einen sehr, sehr hohen Prozentsatz der Verfahren insgesamt ausmacht.
Ja, erschreckend auch die Strafgelder. Dynamo Dresden sechsstellig im 300.000-Euro-Bereich. Der SC FC Köln ein bisschen günstiger, hat dort Einspruch eingelegt, ist aber schon abgewiesen. Also die werden etwa rund 200.000 Euro zahlen müssen. Das überrascht. Aber es ist jetzt eine Zusammenfassung von Strafverfahren, die mit dieser einen Summe abgegolten werden. Also jetzt nicht eine Fackel, die 300.000 Euro kostet, sondern ist ein bisschen mehr passiert. Aber ich habe den Eindruck, erstmals geht es in diese hohen Summen rein. Das hat es vorher vielleicht noch nicht gegeben. Dank, Andrich Kopphölter.
Nein, nein, nein. Also, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Nein, also beim DFB ist es so, dass gerade bei Pyrovergehen, und da reden wir im Moment ganz oft drüber, wir hatten da einige Verfahren, die zu tun hatten oder jetzt noch anhängig sind, wegen eines Platzsturms, dann gibt es immer wieder Pyrovergehen und da ist es so, dass der DFB einen Strafenkatalog erstellt hat und das ist relativ transparent. Also es werden die Pyros im Einzelnen zusammengerechnet und gerade bei den Verfahren, die du da gerade bezeichnet hast, ging es um eine Vielzahl an Pyros, an Leuchtfackeln, Rauchtöpfen. Und dann entstehen derartige Strafen. Die Vereine kennen diese Strafzumessungsregeln, die wissen das. Letztlich muss man leider sagen, die Fans interessiert es nicht wenig. Das heißt, wenn es einen Anlass gibt, jetzt auch nach der Rückkehr der Fans in die Stadien, ist es leider auch vermehrt dazu gekommen, dass Pyrofackeln oder Feuerwerkskörper in den Stadien gezündet wurden. Leider Gottes, muss ich sagen, weil der Zusatz muss erlaubt sein. Das Ganze ist gefährlich und ich glaube, dass Teile der Fangruppen noch nicht einsehen wollen oder können, dass diese Gefahr sich irgendwann auch mal auswirken wird. Das heißt, es werden mal irgendwann Menschen zu Schaden kommen. Und ja, das versucht der DFB, das versuchen alle Verbände zu verhindern.
Es ist im Gespräch, dass man diese Bengalos kontrolliert abbrennt, um damit so ein bisschen auf die Fans zuzugehen und sagen, ja, könnte machen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der beim 1. FC Kaiserslautern, ich kann daneben liegen, aber ich glaube, das war damals der 1. FC Kaiserslautern, mal versucht wurde, kontrolliert abzubrennen. Da hatte man 10 Bengalos mit 10 Fans hinter dem Tor, daneben der mit Sand gefüllte Löscheimer, dann fackeln die Dinger ab und stecken die Dinger dann in den Eimer, Thema war durch. Das fanden die Fans total kacke, weil das war nun gar nichts. Also diese Annäherung aus deiner Sicht, du ja jetzt auch ein bisschen dafür zuständig bist, gibt es da eine Chance, dass Fans und Verband aufeinander zugehen, um dann doch Bengalos, das Abbrennen, in irgendeiner Form zu legalisieren?
Also ich glaube, wie jeder andere Fußballfan auch, habe ich zu dem Thema eine Meinung. Aber es wäre, glaube ich, unklug, meine Meinung offen zu äußern, weil das sind politische Entscheidungen. Die müssen in erster Linie durch das DFB-Präsidium getroffen werden, ob man diese Möglichkeiten für die Fangruppen, für die Vereine einräumen will. Und das möchte ich nicht kommentieren. Also das sollen diejenigen entscheiden, die dafür zuständig sind. Ich bin dann allenfalls dafür zuständig, wie sanktioniert wird, falls es zu Vergehen kommt. Also man sagt ja so schön, bei den Gerichten wird das Recht nur angewandt, aber das Recht gemacht wird woanders, nämlich politisch. Und das soll der DFB dann entscheiden.
Da haben die betroffenen Verbände, ich denke, es ist an Dynamo Dresden, Sachsen, kein Problem mit, dass jemand aus Westfalen sagt, die zahlen jetzt mal 300.000 Euro.
Nein, es geht ja nicht darum, wo derjenige herkommt, der eine Entscheidung trifft. Also ich bin nicht Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, sondern meine Aufgabe, ich bin Beisitzer für die dritte Liga zuständig. Erstmal werden dann Sachen entschieden durch einen Vorsitzenden, entweder im schriftlichen Verfahren oder nach einer Verhandlung. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es für einen Verein, der betroffen ist, der eine Geldstrafe zahlen muss, dass es da entscheidend ist, wo derjenige Richter herkommt, der es entschieden hat.
Wir wollen aber zurückkommen auf deinen Vizepräsidentenjob. Frisch angetreten, rund 3 Wochen jetzt in dieser neuen Aufgabe. Blick nach vorne, André Kruphölter. Was hast du dir vorgenommen? Was willst du angehen, verbessern, toller machen, wo man nachher sagt, wow, also wenn André nicht gekommen wäre, hätten wir das alles nicht geschafft.
Naja, wenn das dann irgendwann mal das Resümee ist, dann glaube ich, kann ich sehr stolz sein. Ich glaube, die erste Aufgabe ist es jetzt für mich und für alle, die da im Verband in den Ausschüssen tätig sind, ist dafür zu sorgen, dass wir die Auswirkungen der Pandemie auch im nächsten Herbst und Winter im Griff behalten, dass der Spielbetrieb ordnungsgemäß und regelmäßig stattfinden kann. Das ist erstmal etwas, wovon der Sport abhängt, dass eben keine pandemischen Auswirkungen mehr vorliegen. Und natürlich habe ich dann auch Ideen, in welche Richtung es mal gehen kann, aber auch das muss ich zuerst intern besprechen. So gehört es sich. Und dann wird es vielleicht auch hier und da mal eine Änderung geben. Ich glaube aber, die Hauptaufgabe liegt darin, den Spielbetrieb, der wirklich reibungslos nach den politischen Gegebenheiten funktioniert hat, dass das auch so bleibt. Und das ist meine allererste Aufgabe. Änderungen, da muss man sondieren, da muss man Gespräche führen, man muss auch die Vereine mitnehmen. Und dann mag es Änderungen geben, aber erstmal geht es für mich darum, dass gewährleistet ist, dass auch im nächsten Herbst und im nächsten Winter Spielbetrieb stattfindet, sofern Corona uns nochmal im Griff hat.
Ja, und da hast du wieder deine Amateure sicherlich im Blick, die 2 Jahre hintereinander die Saison vor 2 Jahren abbrechen mussten, die letzte Saison in kleinen Staffeln spielten, in welchen Lösungen noch immer, mit 16 Pflichtspielen, die dann auch über Wochen gestreckt wurden, um da dann aber als Folge daraus wieder Aufstiegsrunden spielen zu müssen, um Meister zu ermitteln und so ein bisschen Auf- und Abstieg hinzukriegen. Also da ist noch lange nicht dieser Rhythmus da gewesen, den man über Jahrzehnte Jahre gesehen haben. Und wir wissen, das ist ja das Kuriose, dass die Zahlen in der Corona-Pandemie jetzt schon wieder explodieren und sie werden nochmal explodieren, es wird noch schlimmer werden. Da bist du aber ganz zuversichtlich, dass ihr das irgendwie hinkriegt, dass man doch den Spielbetrieb gerade im Amateurbereich aufrechterhalten kann. Also sprich wirklich Kreisliga, Bezirksliga, ganz, ganz unten mal drauf geguckt.
Also ich bin optimistisch, ja. Muss aber dazu sagen, ich kann es nicht entscheiden. Also da hängt der Fußball wie alle anderen Sportarten und gesellschaftlichen Bereiche davon ab, was politisch entschieden wird. So war es auch in der Vergangenheit. Du hast gerade ein Beispiel genannt, dass man Aufstiegsspiele braucht, dass es Staffelveränderungen gab. Das sind alles Corona-Auswirkungen. Und Aufgabe des Fußballs ist es auch, das Ganze, nachdem Corona bewältigt ist, wieder auf das Maß zurückzuführen, was wir vor Corona hatten. Bitte erinnere dich einmal daran, dass gerade in dem ersten Corona-Jahr hat der Verband es zugelassen, dass quasi alle Mannschaften, die sich qualifiziert haben, theoretisch auch aufgestiegen sind. Das hat dazu geführt, dass Staffeln erweitert wurden. Es hat auf Bezirksliga-Ebene zu weiteren Staffeln geführt. Das hat auch zu einer extrem aufgeblähten Oberliga geführt. Und all das muss man auch wieder auf das normale und gesunde Maß zurückführen. Da möchte ich nur dran erinnern, weil die Erwartungen jetzt nicht sein sollten, dass man eine Revolution nach der anderen im Fußball fährt, sondern erstmal muss man dahin zurückkommen, wo man war vor der Pandemie.
Ich möchte ganz gerne mal ein schwarzes Bild machen und sagen, du sagst vor der Pandemie, deutet an, dass wir irgendwann mal nach der Pandemie sind. Das werden wir ja nie sein. Gibt es einen Spielbetrieb mit Corona? Also akzeptieren diese Krankheit ist da, sie ist hochgefährlich, sie ist extrem ansteckend und trotzdem können beide Seiten miteinander leben. Das heißt, der Verband und die Mannschaften, die Fußballer im Amateurbereich dürfen spielen, obwohl Corona über alles ein Begleiter wird für die nächsten Jahre, Jahrzehnte schlechtenfalls.
Das mag sein. Also ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass auch zu Corona-Zeiten der Spielbetrieb durchgeführt wurde. Dass nach Möglichkeit Schutzmaßnahmen getroffen wurden, aber dass eben auch nach Möglichkeit trotzdem gespielt wurde. Und da geht es immer darum, Verhältnismäßigkeit zu wahren. Der Fußball, genau wie der Rest der Gesellschaft, ist in der Verantwortung zu berücksichtigen, wenn wir eine pandemische Situation haben. Der Fußball ist auch gehalten zu berücksichtigen, wie gefährlich eine solche Pandemielage ist. Aber wenn es möglich erscheint, dann haben wir als Verband auch die Verantwortung, Spielbetrieb anzubieten. Und das habe ich auch vor. Man muss immer wieder abwägen, man muss immer wieder den Gradmesser anlegen, aber nach Möglichkeit soll Spielbetrieb angeboten werden. Im Übrigen ist das die Hauptleistungspflicht des Verbandes. Und nur dann, wenn das politisch nicht möglich ist, dann soll der Spielbetrieb auch gestoppt werden.
Sehr wichtige Schlusswort, André Kruphölder. Vielen, vielen Dank dem neuen Vizepräsidenten des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen. Ich glaube, mit dir hat man einen guten, klugen Kopf gefunden, der diesen Job übernehmen kann. Und es wird dir nicht langweilig, das kann ich jetzt schon vorhersagen. Da wird einiges auf dich zukommen. Mit alle 4 Wochen mal treffen, Käffchen trinken und sagen, gibt's Probleme? Nö, es läuft. Wahrscheinlich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du weißt, was auf dich zukommt.
Das hoffe ich. Ich bedanke mich für das Interview, hat mich sehr gefreut. Und würde mich auch freuen, wenn ich in Zukunft auch mal die Gelegenheit habe, zu aktuellen Themen was zu sagen. Da kommen wir hoffentlich auch nochmal zusammen.
Nehme ich gerne auf, dieses Angebot. Dankeschön, André Kruphölder. Vielen Dank, André Kruphölder, für dieses Gespräch und das Angebot nehme ich sehr, sehr gerne an. Wenn es Neuigkeiten gibt aus dem Verband, wichtig ist, dass die Fußballfans, aber auch die Hörer generell von Bosses Bundesliga-Blog interessieren und vor allen Dingen wissen sollten, dann gerne, lieben gerne, jederzeit können wir ein Gespräch führen hier bei mir im Podcast. Vielen Dank, André Kruphölder, dem neuen Vizepräsidenten des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr könnt über Facebook, LinkedIn, Instagram und Twitter den Kontakt zu mir herstellen, über diese Wege auch gerne mal Themen vorschlagen. Und wer zum allerersten Mal reingehört hat in Bosses Bundesliga-Blog, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, natürlich kostenlos. Einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.